hast du den Zettel mit deinem Namen in den Feuerkelch geworfen, Harry?
Das war ein Zitat von Albus Dumbledore. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Albus Dumbledore aus dem vierten Teil.
Ja, genau.
Wir sind wieder bei Ein Buch, eine Folge. Genau. Und wir besprechen Dumbledore aus der Feuerkelch.
Im Feuerkelch, der sitzt da drin, ja, das wissen wir.
So ist es.
Das ist so sein Place to be.
Harry stellt sich in den Ferien ja vor, wie Dumbledore mit seinem langen Bart am Strand liegt und sich Sonnenöl auf die lange Nase reibt. Aber das ist natürlich Blödsinn, weil ich bezweifle ganz stark, dass Dumbledore so eine Art von Urlaub für sehr, sehr lange Zeit gemacht hat. Im Gegenteil, Dumbledore hat ganz andere Sorgen, was Harry offenbar gar nicht richtig checkt. Ich glaube nämlich, dass die Prophezeiung, dass dieser Diener des Lords zurückkehrt, das beschäftigt Dumbledore schon sehr. Und ich glaube, deswegen ist er auch so bemüht, Moody nach Hogwarts zu holen. Weil der kennt sich ja mit dunklen Künsten aus, er hat sich Todesser gefangen und er kann auch ein wachsames Auge, wohlbemerkt, auf Harry werfen. Und das alles kommt Dumbledore ja in diesem Jahr sehr zugute. Und außerdem muss Dumbledore ja auch noch das Trimagische Turnier vorbereiten, weil das ja in seinem Schloss stattfindet.
Ja, und da hat er ganz schön viel zu tun diesen Sommer, finde ich. Ich glaube, die Sommer davor waren etwas ruhiger und jetzt geht es so richtig los. Ich habe mir auch überlegt, dass er am Rande ja auch immer so ein bisschen mitbekommt, was da mit der Quidditch-WM los ist. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er auch zur Quidditch-Weltmeisterschaft eingeladen worden ist, aber einfach nicht hingeht, weil er entweder zu viel zu tun hat oder dass so ein stiller Protest-Fatsch gegenüber ist.
Ja, und wir wissen auch, Dumbledore hat sich nie für Quidditch interessiert. Ich glaube, weder in seiner eigenen Schulzeit noch später. Ja. Wir wissen, dass es eine Besonderheit ist, wenn er zu Harrys Spielen kommt. Also ich glaube, den interessiert es einfach nicht. Der hat einfach anderes zu tun. Und wir wissen ja auch, Bertha Jorkins verschwindet, Frank Bryce wird ermordet, Harrys Narbe schmerzt. Es sind zu viele Dinge in Dumbledores Kopf. Er muss sich erstmal sortieren.
Ja, genau. Und da ist so ein Quidditch-WM nicht so ein optimaler Ort.
Nee.
Aber er wird natürlich trotzdem mitbekommen haben, dass die Quidditch einen nicht so schönen Ausgang hat, weil die Todesser ja aufmarschieren. Dann ist aber auch der Sommer schon vorbei und das neue Schuljahr startet. Natürlich startet das Schuljahr mit der Willkommensfeier, ganz traditionell. Und Dumbledore sitzt in der Mitte des Tisches. Harry beschreibt noch so sein silbernes Haar und sein langer Bart schimmern im Kerzenschein. Das fand ich ganz schön dargestellt. Er trägt dazu einen dunkelgrünen Umhang mit Sternen und Monden und ich finde, das passt super gut zu ihm. Und er schaut ganz ruhig durch seine Halbmondbrille zur Decke. Er sagt nichts und wirkt ein bisschen nachdenklich, zumindest ist das, was Harry da rein interpretiert. Und nach der Zeremonie erhebt er sich dann und fordert alle auf, reinzuhauen, weil jetzt gibt's Essen. Und alle stürzen sich auch quasi drauf. Und erst nach dem Nachtisch erhebt sich Dumbledore nochmal. Und es wird sofort still in der großen Halle. Also er hat da natürlich Ausstrahlung und Autorität. Er lächelt freundlich in die Runde und er erklärt dann quasi, jetzt wo alle satt sind, da hat er noch wichtige Dinge mitzuteilen. Dumbledore erklärt nämlich, dass die Liste von verbotenen Dingen sich erweitert hat. Jaulende Jojos, fangzähnige Frisbees und bissige Boomerangs. Und die Liste kann man bei Filch einsehen, wenn man das dann nochmal nachlesen möchte. Und man muss dazu sagen, Dumbledores Mundwinkel zucken leicht in dieser Situation. Das bedeutet, dass er es selbst ein bisschen albern findet, ne? Muss man kurz dazu sagen. Er macht sich keine Freunde damit, indem er erklärt, dass es kein Quidditch gibt in diesem Schuljahr. Da ist natürlich großer Aufschrei. Aber er bleibt dann natürlich ganz ruhig und gelassen, weil er hat ja was richtig Cooles anzukündigen, was viel besser ist. Er teasert das auch an und sagt dann so, ja, das wird sehr viel Zeit und sehr viel Kraft erfordern. Das wird richtig toll und es wird super spannend. Und wird dann aber natürlich ein bisschen unterbrochen, weil
Cliffhanger.
Weil die Decke dann so einbricht und Blitze einschlagen, weil Moody die große Halle betritt.
Dumbledore stellt Moody als neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste vor. Und tatsächlich klatschen aber nur Dumbledore selbst und Hagrid für ihn. Das klingt leider sehr kläglich. Und dann kann Dumbledore aber endlich weiter verkünden, nämlich, dass das Trimagische Turnier in diesem Jahr stattfinden wird. Und in die Stille hinein ruft Fred dann, dass Dumbledore ja wohl Witze macht. Das bringt auch viele zum Lachen und auch Dumbledore muss glucksen. Und dann will er im Anschluss direkt einen Witz erzählen über einen Troll, eine Vettel und einen irischen Kobold. Aber Minnie kann ihn zum Glück bremsen. Und er erklärt dann erstmal nochmal für alle, was das Trimagische Turnier eigentlich ist und dass es eine neue Regelung mit der Altersgrenze gibt. Relativ am Anfang des Schuljahres behandelt Moody in seinem Unterricht ja die unverzeihlichen Flüche und gegenüber den Schülern behauptet er, er hätte die Erlaubnis von Dumbledore bekommen, nicht nur, dass er sie unterrichtet, sondern auch, dass er die Flüche an den Schülern ausprobiert. Und das finde ich crazy. Sollte das wirklich so sein? Ich glaube Moody nicht. Lügt.
Ich glaube auch.
Okay, gut, dass wir uns einig sind.
Dann ist es ja auch schon Oktober und die Beauxbatons und Durmstrangs kommen in Hogwarts an. Er begrüßt Maxim herzlich und heißt sie natürlich in Hogwarts willkommen. Er erkundigt sich auch kurz in so einem Smalltalk nach, wie es ihr geht und wie alles war. Und dann geht es auch kurz um die Pferde. Aber Dumbledore kann ihr natürlich versichern, dass Hagrid sich gut um die kümmern wird. Und Dumbledore begrüßt natürlich auch Karkaroff freundlich und sehr höflich.
Das sollen aber ja nicht die einzigen Gäste in diesem Jahr sein, denn Dumbledore stellt auch später noch die weiteren Richter vor, nämlich Ludo Bagman und Barty Crouch Senior. Und im Anschluss zeigt er den Schülern dann auch schon den Feuerkelch, der soll ja die Champions aus der Schule auswählen. Und zusätzlich bereitet Dumbledore natürlich dann wie versprochen seine Alterslinie vor, damit sich kein minderjähriger Schüler ins Turnier schummelt. Aber das nehmen ja einige Schüler in den kommenden Tagen nicht so ernst. Allen voran natürlich die Weasley-Zwillinge, die es mit dem Alterungstrank probieren. Aber Dumbledore hat das Ganze wohl schon beobachtet, als die beiden den Trank zu sich nehmen. Und erwischt sie dann auch auf frischer Tat, als sie ihre Bärte bekommen. Und dabei wirkt er ganz vergnügt und rät ihnen, in den Krankenflügel zu gehen, um den anderen Gesellschaft zu leisten, die auch schon auf diese Idee kamen.
Ja, und er sagt dann ja noch sowas wie ja, und dass die Bärte der anderen irgendwie bei weitem nicht so toll sind wie die von Fred und George.
Als könnte er jemand seinen eigenen Bart toppen. Also ich meine, er hat doch den besten von allen.
Ja, das, er ist bescheiden, der Mann. Irgendwie. Aber er ist auf jeden Fall witzig, ne? Es ist heiter, er ist überhaupt nicht streng in der Situation und auch Fred und George sind ja super gut gelaunt, während die da in Richtung Krankenflügel gehen.
Ich glaube auch, dass Dumbledore den Feuerkelch eigentlich magisch abgesichert hat, dass sowieso kein minderjähriger Zauberer seinen Zettel reinwerfen könnte oder ausgewählt wird. Und ich glaube, die Alterungslinie hat er wirklich nur aus seiner eigenen Belustigung rausgemacht, weil er es witzig findet, wenn er dann die Schüler so ein bisschen ärgern kann, dass sie einen Bart bekommen.
Kann natürlich sein, weil wir wissen, Dumbledore hat Sinn für Humor. Auch manchmal für etwas schrägen Humor, aber würde ich nicht ausschließen. Dann steht ja auch schon der Tag der Verkündung bevor und alle finden sich in der großen Halle ein. Der Feuerkelch steht auch schon direkt vor Dumbledore, damit es direkt losgehen kann. Dann färben sich die Flammen in dem Feuerkelch rot und Dumbledore fängt den ersten Namen von dem Zettel. Es ist Victor, danach kommt Fleur, dann Cedric und dann Harry.
Ja, der letzte Name ist natürlich ein bisschen überraschend. Dumbledore hat nicht damit gerechnet, dass noch ein Zettel rausfliegt. Und die anderen Lehrer sind natürlich auch nicht wirklich zufrieden damit. Sie finden es nämlich sehr unfair und beschuldigen Dumbledore, nicht fair zu spielen. Aber Dumbledore läge ja eigentlich nichts ferner, als Harry in diesem Turnier zu haben. Also er hat eigentlich ganz andere Sorgen als gerade diesen Gerechtigkeitssinn, den die Lehrer da haben. Also Karkaroff und Maxim natürlich. Und als Dumbledore Harry fragt, ob er den Namen in den Kelch geworfen hat, benutzt er auch mit Sicherheit Legilimens. Aber Harry sagt ja die Wahrheit, als er verneint. Und Dumbledore ist natürlich auch direkt klar, dass hier ein falsches Spiel läuft. Für Dumbledore gibt es womöglich nicht ganz so viele Optionen, wer Harrys Namen in den Kelch geworfen haben könnte, weil er vertraut ja seinen Lehrern. Und es kann natürlich auch kein Schüler sein. Und für ihn ist Voldemort natürlich auch viel zu schwach, um irgendwie neue Todesser zu rekrutieren. Aber es treiben sich ja auch dieses Jahr wirklich relativ viele unbekannte Personen hier herum. Natürlich denke ich auch, dass Dumbledore vermuten haben könnte, dass jemand unter dem Imperiusfluch stehen könnte oder den Vielsafttrank benutzt oder einen Animagus sich reingeschlichen hat. Oder vielleicht auch Voldemort jemanden so kontrolliert wie damals Quirrell. Aber ich denke, er schließt hier erstmal alles aus, weil wir wissen, es gibt keinen Schutz gegen Animagi. Sonst könnte Rita ja nicht rein. Und offenbar denkt er, er würde es erkennen, wenn jemand mit Vielsafttrank eine andere Person spielen würde. Oder er weiß halt einfach nicht, wer es sein könnte. Aber er nimmt ja offenbar seine Verdächtigen in den Blick und bietet ja auch Bagman und Crouch an, in Hogwarts zu bleiben über Nacht. Aber Crouch lehnt ab.
Ich sehe ihn irgendwie auch nicht auf einer Übernachtungsparty mit Dumbledore im Schloss.
Das stimmt.
Ja, für Dumbledore ist das natürlich auch total in Ordnung, bietet aber dann allen ja auch noch ein Getränk an. Aber auch da sagen ja alle, nein, nein.
Ja, die sind alle noch eingeschnappt.
Weil die alle, genau, die gehen alle.
Aber wie gesagt, ich glaube, er macht das auch um, ne? Keep your enemies close.
Ja, aber ich glaube, er möchte so ein bisschen deeskalierend wirken und mit so einem kleinen Feuerwhisky am Abend oder einem Kakao mit Schuss, glaube ich, kann man da nochmal ein anderes Gespräch ansetzen, weil das ja doch jetzt eine sehr hitzige Diskussion war.
Ja, klar.
Er schickt aber auch noch Cedric und Harry extra schlafen quasi. Er spricht sie nochmal extra an. Da habe ich mir halt so gedacht, das müsste er nicht eigentlich nicht machen, weil er könnte ja auch einfach sagen, so alle gehen und alle verlassen das. Aber ich habe immer so das Gefühl, er versucht schon so ein bisschen so die Bindung zu Harry und in dem Fall natürlich auch zu Cedric so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Harry muss ja dann zum Interview mit Rita in die Besenkammer und Dumbledore, ich habe jetzt hier geschrieben, entdeckt sie da oder erwischt sie da. Auf jeden Fall bekommt er das.
Ich habe gesagt, er rettet Harry.
Ja, genau, weil er öffnet die Tür und versteht die Situation sofort, ist ja klar. Er ist auch zu Rita höflich, aber irgendwie so ein bisschen distanziert, weil Dumbledore da das letzte Wort hat und jetzt die Eichung der Zauberstäbe ansteht und dann hat Harry nichts im Besenschrank mit Rita zu suchen.
Ja.
Und dann ist das Interview beendet.
Bei der Eichung ist ja Dumbledore dann auch noch dabei und ich glaube auch sogar bei den Fotos, also es wird nicht gesagt, dass er geht.
Ja.
Das finde ich ein bisschen strange eigentlich, weil ich mir so denke, okay, überwacht er das jetzt? Aber er greift halt auch nicht ein. Das ist irgendwie komisch.
Aber nein, er ist doch Juror und die anderen sind doch auch anwesend, oder?
Ja, stimmt.
Ich glaube, er stellt Ollivander ja auch vor in die Runde. Wer so,
ja, ja,
wer
genau. Also bei der Eichung auf jeden Fall ist er dabei, ja.
Genau, aber eigentlich wäre das ja vielleicht ein Job für Ludo oder Senior, das ja zu tun. Aber gut, das macht Dumbledore. Vielleicht kennen die sich, vielleicht, ne, wie auch immer. Aber sonst hält er sich ja da auch aus der Eichung und
ja,
zurück,
ja, genau.
Hält sich im Hintergrund, macht da ja nichts.
Dumbledore ist auf jeden Fall der einzige Schulleiter von den dreien, der wirklich fair spielt, weil er wahrscheinlich Cedric nicht seine Hilfe anbietet und ja Harry auch nicht. Das übernimmt ja dafür aber auch Moody. Ich glaube aber auch nicht, dass Dumbledore Moody damit beauftragt hat.
Nee, auf keinen Fall.
Harry erfährt ja, dass Dumbledore nicht nur Dobby eingestellt hat, um in der Hogwarts-Küche zu arbeiten, sondern ja auch Winky. Und Dumbledore bezahlt ja auch Dobby. Das finde ich schon mal ganz süß. Und auch finde ich cool, dass Dumbledore Dobby erlaubt hat, schlecht von ihm zu reden. Also es ist ja ein sehr krasser Gegensatz zu Voldemort, der ja immer auf seinen Ruf bedacht ist und der will, dass ihn alle so sehr respektieren und seinen Namen mit Angst aussprechen und so. Und Dumbledore erlaubt Dobby einfach, ihn einen bekloppten alten Kauz zu nennen. Ich lieb's.
Dann steht ja auch schon die erste Aufgabe bevor, die mit den Drachen und die Organisation, ich glaube, da hat Dumbledore einfach gar nichts mit zu tun mit den Drachen und ist da ganz raus.
Nee, glaube ich auch.
Und er guckt sich das dann einfach nur an und vergibt dann, weil er ja Juror ist, an Harry 9 Punkte, das wissen wir. Und kurz danach ist ja dann auch schon der Weihnachtsball.
Genau, davor herrschten natürlich eine Menge Gerüchte darüber, zum Beispiel, dass Dumbledore bei Madame Rosmerta 800 Fässer Honigwein gekauft haben soll und natürlich auch, dass er die Schwestern des Schicksals gebucht haben soll und das stimmt ja sogar.
Und als das Essen dann beginnt, gibt er seinem Teller quasi den Hinweis, was er essen will, das kann er vorher in der Speisekarte nachgucken und sagt dann so, Schweinekoteletts. Und dann machen das alle anderen um ihn herum auch so. Anscheinend war das nicht allen klar, weiß ich jetzt nicht, ob es dann vorher einen Ablauf gab.
Ja, ich glaube, das war sein neues Konzept, was er extra für den Weihnachtsball eingeführt hat. Und deswegen wusste
ja, genau,
keiner, wie das Essen erscheint.
Ja, genau. Also man guckt in die Speisekarte, sagt, was man haben will und dann erscheint es auf dem Teller.
Ja, Props an die Hauselfen, kann man nur sagen, ne?
Absolut.
Bei der Unterhaltung mit Karkaroff auf dem Weihnachtsball behauptet Dumbledore, dass er nicht alle Geheimnisse von Hogwarts kennt und dass er erst heute Morgen auf dem Weg zur Toilette die falsche Tür geöffnet hat und in einem Raum gelandet ist mit einer großen Sammlung von Nachttöpfen. Und als er später danach gesucht hat, war der Raum allerdings weg. Und damit ist ja ganz offensichtlich der Raum der Wünsche gemeint. Und das ist ja irgendwie eine ganz witzige Unterhaltung, weil Karkaroff nicht der Typ ist, mit dem man sich über Nachttöpfe unterhält.
Aber ist so ein klassischer Dumbledore, ne? Wundert mich gar nicht,
dass er
sowas Komisches sagt. Und nach dem Essen bittet er dann quasi alle aufzustehen und dann bewegt er mit einer einzigen Zauberstabbewegung alle Tische weg und er schafft dann auch eine Bühne und dann später tanzt er auch mit Madame Maxime einen Walzer. Trotz des großen Altersunterschieds, und ich musste ein bisschen lachen, weil seine Hutspitze Madame Maxime am Kinn kitzelt.
Du hast Altersunterschied gesagt.
Oh, ja, Leute, es ist der größte.
Es gibt auch einen Altersunterschied, das will ich gar nicht bezweifeln, ja. Aber das macht mit dem Hut keinen Sinn sonst.
Ja, aber ihr wisst, was ich meine, ne, es ist jetzt alles klar, kann ja mal passieren. Ich ist ein alter Mann, der Dumbledore, deshalb denke ich nur an sein Alter. Dabei ist er ja auch groß, Dumbledore ja. Ist ein großer Mann. Und später tanzt er ja dann sogar noch mit Professor Sprout.
Ja, ich finde das total witzig, weil während er Walzer tanzt, tanzt Moody mit Sinistra einen Two-Step. Kann man auf die gleiche Mucke solche unterschiedliche Tänze tanzen?
Silent Party eigentlich, ne? Jeder hat so das, was er hören will.
Ja, genau.
Das ist doch witzig.
Rita schreibt ja irgendwann ihren bösen Artikel über Hagrid und Dumbledore versucht natürlich, Hagrid zu beruhigen. Und das Trio stößt in Hagrids Hütte dann ja auch auf ihn. Und Dumbledore lässt sie hinein, weil er weiß, dass das genau das ist, was Hagrid jetzt braucht. Und Harry versucht, Hagrid ja klarzumachen, dass sie selbstverständlich noch hinter ihm stehen. Und er beleidigt Rita dann als Kuh, woraufhin er sich doch direkt bei Dumbledore entschuldigt, weil er natürlich ganz schlimm geschimpft hat hier. Aber dieser sagt, dass er vorübergehend taub ist, damit das Trio ungestört mit Hagrid reden kann.
Allgemein ist Dumbledore ja da sehr hilfreich in dieser Situation und findet auch die richtigen Wörter. Er hat ja auch total viel Verständnis dafür. Das Einzige, was er nicht so gut leiden kann, ist das Selbstmitleid, in das Hagrid da so ein bisschen verfällt. Weil Dumbledore vergleicht sich da ja auch so ein bisschen und sagt so, naja, ich werde ja auch viel kritisiert als Schulleiter. Man kann es nicht jedem recht machen und begibt sich. Und ich finde das ganz clever von ihm mit Hagrid auf eine Stufe, weil wir wissen alle, für Hagrid ist Dumbledore ein großer Mann und werden niemals ebenbürtig sein. Und ich glaube aber aus der Perspektive von Hagrid heraus ist, wenn Dumbledore sowas sagt, einfach nochmal heilsamer als für andere. Deshalb finde ich, ist sehr clever von ihm und trifft einfach auch bei Hagrid tatsächlich den richtigen Ton.
Genau. Harry erwähnt ja auch nochmal, dass er auch eine ganz furchtbare Familie hat. Und auch Dumbledore springt dann darauf ein und erzählt von seinem Bruder, der wegen Ausübung unpassender Zauberstücke an einer Ziege verklagt wurde. Und dass er auch nicht glaubt, dass Aberforth lesen kann. Das ist also eine ganz schöne Lästerbacke hier. Und ich glaube ja immer, dass er hier ein bisschen übertreibt. Aber er will eben zeigen, dass Aberforth sich nicht verkrümelt hat, so wie Hagrid es gerade tut, sondern trotzdem sein Leben gelebt hat. Und Hagrid soll das jetzt gefälligst auch so machen.
Ja, genau. Es geht so ein bisschen darum, dass man sich nicht schämen soll für das, was man ist. Und das ist ja eigentlich eine sehr gute Message und lässt sich natürlich auch auf mehrere Bereiche im Leben beziehen. Und Dumbledore ist natürlich auch sehr klar in seinen Worten. Er will nicht, dass Hagrid kündigt. Er wird das nicht akzeptieren. Er ordnet auch an, dass Hagrid wieder zur Arbeit erscheint, ganz normal, und lädt ihn ein, zusammen zu frühstücken. Und da lässt er dann auch gar keine Widerrede zu, sondern das ist für ihn dann gesetzt. Und beim Gehen ist auch interessant, da geht er noch so an Fang vorbei und krault ihm so hinters Ohr.
Ja, das finde ich richtig süß. Das ist
wirklich cute, als ob Fang und Dumbledore eine Connection hätten. Ne? Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Dumbledore so der Hunde-Fan ist, ne? Aber anscheinend.
Er ist aber bestimmt auch ein Katzenfan wegen Minnie.
Ja, aber wegen Umbridge dann auf keinen Fall mehr.
Ja, okay. Minnie ist wichtiger.
Kommt auf die Katze an.
Ja, genau. Auffällig finde ich ja, dass Dumbledore sich in diesem Jahr ausschließlich an Moody wendet. Ja, also es ist jedes Mal Moody in Dumbledores Büro, wenn Harry hereinplatzt und nicht Snape, weil der war es eigentlich ja immer vorher und eigentlich hat Dumbledore sich immer an Snape gewandt. Aber nach diesen Vorfällen im letzten Schuljahr mit Sirius Black und dem Misstrauen von Snape hat sich Dumbledore dieses Jahr Moody an seine Seite geholt und vertraut eben nicht mehr auf Snape. Und ich glaube, die beiden haben ein bisschen Beef. Und deswegen ist ja auch diese ganze Situation, dass Moody behauptet, Dumbledore hätte ihn beauftragt, Snapes Büro zu durchsuchen, so super merkwürdig, weil Snape wird ja richtig schnippisch und er sagt dann, Dumbledore vertraut mir und ich weigere mich zu glauben, dass er sie beauftragt hat und so. Aber er geht ja nicht auf Dumbledore zu und klärt dieses Missverständnis auf. Das heißt, er befürchtet es ja offenbar, dass Dumbledore so weit gehen könnte weil er es nicht aus Dumbledores Mund hören möchte und deswegen schweigt er. Und das ist ja ganz schön fatal, weil Snape ja auch bemerkt, dass die Zutaten für einen Vielsafttrank in seinem Büro fehlen und er erwischt Moody quasi dort in diesem Büro. Und mit dieser Info könnte Dumbledore ja vielleicht eins und eins zusammenzählen, aber er erfährt davon nichts, weil Snape eben so stur ist. Und Dumbledore hat sich das vielleicht aber auch selber ein bisschen eingebrockt, weil er eben am Ende des Schuljahres Snape so krass gekorbt hat, als Snape Lupin und Sirius die ganze Zeit im Verdacht hatte. Und ja, Snape denkt sich jetzt wohl, das mache ich nicht nochmal mit Dumbledore mit.
Ja, oder vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass Moody besonders, weil es ja nicht der echte Moody ist, sehr strategisch ist und immer zur rechten Zeit am richtigen Ort ist und sich so ein bisschen aufdrängt. Und weil Dumbledore Moody ja eigentlich vertraut, auch gar kein Problem darin sieht, warum er Moody quasi auf Abstand halten sollte. Snape ist nicht so wichtig in diesem Schuljahr für Dumbledore. Ne, gibt ja Dinge zu tun. Verteidigung gegen die dunklen Künste ist sehr wichtig in diesem Schuljahr, ne, gerade mit diesem Trimagischen Turnier. Und auch diese ganzen Unstimmigkeiten, die dann ja auch mit Senior später sind. Ich habe das Gefühl, dass Dumbledore da so ein bisschen eingenommen wird von Moodys Seite aus. Dass es gar nicht tendenziell nur von Dumbledore ausgeht, der glaubt, dass er in Moody jemanden hat, dem man die ganze Zeit vertrauen kann, sondern Moody, dadurch, dass Barty Crouch Jr. ist, sowieso immer da ist, weil er ja, je näher er an Dumbledore dran ist, Dumbledore viel besser lenken kann. So habe ich das gesehen. Und Snape dann natürlich trotzdem pissig ist und beleidigt und stur und eben deshalb nicht weiter auf Dumbledore eingeht, aus wahrscheinlich den Gründen, die du gerade genannt hast, dass es halt am Ende des dritten Schuljahres von Harry da so ein bisschen,
Ja, es ist mit Sicherheit eine Kombination aus beidem. Klar, Moody spielt natürlich ein fantastisches Spiel, also Junior.
Genau. Als Harry dann nach der zweiten Aufgabe mit Ron aus dem Wasser auftaucht, da lächelt Dumbledore Harry zu und hilft gemeinsam mit Bagman den beiden auch noch aus dem Wasser. Ich hätte nicht gedacht, dass Dumbledore so der Typ dafür ist. Und danach kniet Dumbledore sich ja an das Ufer des Sees und er spricht mit den Meermenschen, offenbar einer Anführerin, wie Harry vermutet, und er beugt sich zu ihr, hört aufmerksam zu und er ist da, wirkt dabei sehr konzentriert. Und Dumbledore spricht mährisch. Er macht seltsame, raue Laute.
Genau, ja, er erfährt da ja, dass Harry als erster bei den Geiseln war. Und deswegen besprechen sich die Richter ja nochmal und er bekommt 45 Punkte von ihnen. Hm. Und dann kommt es zu der ereignisreichen Nacht, in der Barty Crouch Senior in seinem Wahn in Hogwarts ankommt. Er will ja unbedingt Dumbledore sprechen, aber als Harry Dumbledore endlich holt, ist Crouch schon weg, beziehungsweise wir wissen, dass er von seinem Sohn umgebracht wurde. Und als Harry bei Dumbledore ist, stellt dieser ja auch überhaupt gar keine Fragen, sondern er folgt Harry einfach sofort in den Wald und fragt dann auf dem Weg, was Crouch gesagt hat. Sie finden ja den bewusstlosen Krumm und Dumbledore ist so alarmiert, dass er auf gar keinen Fall will, dass Harry wieder alleine loszieht, um Hilfe zu holen. Wahrscheinlich befürchtet er, dass die Gefahr noch im Umfeld lauert. Und er beschwört seinen Phönix Patronus und ruft damit Hagrid.
Und dann weckt Dumbledore Krumm mit einem Gegenzauber. Und dann Dumbledore ist auch hier wieder sehr ruhig und versucht, die Situation nicht schlimmer zu machen, als sie ist. Er hat auch klare Anweisungen, zum Beispiel, er weist Hagrid, der mittlerweile gekommen ist, an, Karkaroff zu holen und beauftragt Moody, Crouch zu suchen.
Ja, das ist ja ganz interessant, weil er ja sagt, hol Moody und dann ist Moody halt schon da, weil Dumbledore hat es ja schon im Gefühl, dass da noch jemand irgendwo lauern muss, der das war und es ist natürlich Moody, was Dumbledore ja aber überhaupt nicht vermutet in dem Moment und Moody behauptet ja auch wieder, Snape hätte ihm gesagt, dass sie im Wald sind. Das stimmt natürlich auch nicht. Und da auch wieder, ne, weil die beiden nicht kommunizieren, kommt das natürlich auch wieder nicht ans Tageslicht.
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr chaotische Situation, wie ich finde. Es ist auch als Leser schwer nachzuvollziehen, wer da jetzt gerade wo ist und was passiert.
Ja, ja, es ist einfach Chaos pur.
Genau, aber Dumbledore ist halt gar nicht, der regt sich ja gar nicht auf, ne?
Ja, der versucht, so Herr der Lage zu bleiben.
Es ist schon sehr bemerkenswert, muss ich sagen, weil es ist ja schon eine sehr schlimme Situation.
Ja, vor allem, weil Karkaroff dann ja so wütend wird und Dumbledore versucht auch ihn zu beruhigen, aber Karkaroff lässt sich nicht beruhigen und er spuckt Dumbledore vor die Füße, woraufhin Hagrid ihn dann am Kragen packt und gegen einen Baum schleudert. Doch Dumbledore bremst Hagrid und bittet ihn dann, Harry zum Schloss zu begleiten. Natürlich ahnt Dumbledore auch, dass Harry Sirius noch schreiben will, aber er befiehlt ihm, im Gemeinschaftsraum zu bleiben, weil er wahrscheinlich echt Sorge um Harry hat, dass ihm etwas passieren könnte.
Das denke ich auch.
Ja, und ich denke mir halt immer so, selbst wenn Dumbledore aus Harrys Erzählungen, was Crouch gesagt hat, schließt, dass irgendwie Crouch so noch leben muss und irgendwie sich Voldemort vielleicht angeschlossen hat und seine Finger hier im Spiel hat, dann weiß er ja trotzdem noch nicht, was Juniors Plan ist.
Ja.
Und das ist ja vielleicht auch der Grund, wieso er sich dann ja alle Erinnerungen aus seinem Denkarium wieder auskramt, von den Leuten, die gerade in Hogwarts sind.
Ja.
Weil er ja vielleicht guckt, ändern diese Menschen sich gerade in ihrem Verhalten? Sind die irgendwie auffällig oder anders als vorher? Also, ja. Weil es sind ja genau diese Erinnerungen, die dann ja wieder am Anfang oder oben am Denkarium schwimmen. Und das muss ja einen Grund haben, warum er sich die nochmal angeguckt hat. Und deswegen glaube ich inzwischen schon, dass er auf den Trichter gekommen ist. Vermutlich Crouchs Sohn ist unter Vielsafttrank womöglich oder hat irgendwas hier in Hogwarts verändert und hier seine Finger im Spiel.
Ja, wahrscheinlich.
Aber er kommt halt nicht drauf, wer es ist. Also er weiß, es ist Crouch, aber er weiß nicht, wen kontrolliert er gerade.
Ja, genau. Ist ja auch schwierig, ne? Weil wir sind ja jetzt hier ein halbes Jahr ist ja schon fortgeschritten, ungefähr. Wenn sich jemand so lange verstecken kann, dann ist natürlich nicht nur, weil man eine Idee hat, sofort klar, ach ja, ich war so blind, ne? Das ist dann gar nicht so einfach, auch für Dumbledore.
Ja, und Dumbledore steht ja wirklich selten auf dem Schlauch. Der hat ja eigentlich immer einen guten Riecher. Und dieses Mal ist es wirklich so das einzige Mal gefühlt, dass er überhaupt nicht weiß, was gerade passiert.
Aber das ist halt dieses Spiel, was Junior spielt, auf diesen verschiedenen Ebenen.
Ja, ist krass.
Das ist halt recht clever und wahrscheinlich auch die größte List, der Dumbledore jemals unterlegen war.
Ja, das glaube ich auch.
Ist.
Absolut.
Also das ist eben so nicht nochmal passiert. Oder davor auch nicht.
Und ich finde, also wir haben es jetzt gerade schon gesagt, in der Situation haben wir ja nicht das Gefühl, dass Dumbledore irgendwie beunruhigt ist. Also beunruhigt schon vielleicht, aber nicht
doch,
panisch.
Genau.
Und
ja, genau.
Also jetzt nicht so, dass er haltlos wird oder kopflos oder so. Aber Hagrid sagt ja auch schon, so beunruhigt war Dumbledore ja noch nie. Und das strahlt er jetzt ja nicht unbedingt so aus, wie du schon gesagt hast. Am Weihnachtsball ist er ja noch recht vergnügt und so. Und er wirft auch immer mal wieder hier so einen lustigen Witz ein und so. Also er kann das ja auch schon echt gut verbergen. Aber ich glaube, dass tief in ihm drin gerade einiges los ist, weil er halt eben so ratlos ist.
Naja gut, und wenn man dann überlegt, dass die Todesser ja schon aufmarschiert sind bei der Quidditch-WM.
Ja, genau.
Schon allein aus dem Grund müsste er ja alarmiert sein, weil wenn die irgendwo in der Anzahl das tun, dann ist sich Dumbledore bestimmt sicher, schon von Anfang an des Schuljahres, Voldemort ist auf dem Weg zurück. Der ist ja, also Dumbledore muss ja so auf so einer Hab-Acht-Stellung sein.
Klar.
Aber er sucht wahrscheinlich Anhaltspunkte dafür, wo das, also wo und wie das passieren könnte. Und nebenbei muss er ja dennoch irgendwie versuchen, das Trimagische Turnier weiter auszutragen, niemanden in Panik zu versetzen, selber einen klaren Kopf zu behalten und dann auch noch rauszufinden, wer sich hinter diesen Angriffen auch in Hogwarts verbirgt, wo kommt das her? Ne, also es ist schon viel. Und dadurch, dass er sich ja auch mit niemandem richtig bespricht, weil er ja eigentlich auch niemandem vertrauen kann, es ist, glaube ich, sehr schwierig, in diesem Schuljahr tatsächlich den Überblick zu behalten.
Ja, und den Personen, denen er traut, in dem Falle ja Moody, ist natürlich genau die falsche Person. Die
genau.
ja immer irgendwie auf andere Fährten dann wieder lenkt.
Ja, genau. Hätte er in diesem Schuljahr sich wirklich mal an Snape gehalten, ich glaube, das wäre besser gewesen.
Ja, genau.
Zur Abwechslung.
Ja, weil Snape ist ja quasi der Einzige, der Moody ja auch die ganze Zeit verdächtigt.
Ja. Aber das will er ja nicht hören, in dem Fall.
Nee, weil er war ja letztes Jahr derjenige, der Sirius und Lupin fälschlicherweise verdächtigt hat. Und deswegen ist natürlich jetzt alles dem Bach runtergegangen.
Also Snape und Dumbledore haben in diesem Schuljahr ein kleines Vertrauensproblem. Also
oh ja, und ein Kommunikationsproblem.
Da müssen sie ganz dringend dran arbeiten, würde ich sagen, weil sonst wird das nichts mehr. Ja.
Harry ist ja irgendwann auf dem Weg in den Krankenflügel, weil seine Narbe so geschmerzt hat, als er da im Unterricht eingeschlafen ist. Aber er entscheidet sich dann doch lieber, direkt zu Dumbledore zu gehen und ihm das zu sagen. Und an der Tür belauscht er Fudge, Moody und Dumbledore, die über den Vorfall mit Crouch sprechen. Und als Harry dann von Moody entdeckt wird und reinkommt, da tut er auch gar nicht so, als hätte er nicht gelauscht, sondern er betont, dass er Madame Maxime nirgendwo gesehen hat, als es passiert ist, weil Fudge sie ja vorher verdächtigt hatte. Und Dumbledore lächelt ihn dann ja auch irgendwie dankbar an. Allerdings muss Dumbledore jetzt erstmal mit Fudge in den Wald, weil er sich die Stelle angucken möchte, und er vertröstet Harry dann auf gleich, wenn er zurückkommt. Und in der Zeit stößt Harry auf das Denkarium. Übrigens, im Buch, habe ich jetzt nochmal gelesen, wird beschrieben, Harry warf es nach vorn und er stürzte kopfüber in die Substanz der Schale. Ich finde, es ist durchaus gerechtfertigt, dass ich mein ganzes Leben lang dachte, sein Körper fällt physisch da rein. Weil das, finde ich, liest sich schon sehr so.
Also ich kann das nicht so lesen, weil für mich ist das nicht so.
Ich verstehe deinen Punkt, leid. Aber trotzdem finde ich, wenn ich das so lese, denke ich mir so, ja okay. Ich finde, so als junges Mädchen, das ich war, als ich das gelesen habe, das ist okay, wenn man das so interpretiert.
Ja, natürlich ist das okay, und du darfst das natürlich auch weiterhin so glauben, und ich finde es auch, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich stelle mir das so vor, dass er halt schwungvoll da seinen Kopf reinhält und dann ist halt der Körper noch dran. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen, genauso wie du vielleicht nicht mehr rückgängig machen kannst, dass der da reinfällt.
Ja. Aber hier steht, dass er reinfällt. Ich will es nur noch mal sagen.
Ja, mit dem Kopf so voran. Ja, keine Ahnung. Egal. Es ist nicht so schlimm. Harry benutzt dann ja das Denkarium und Dumbledore erwischt ihn dabei. Dumbledore ist da auch sehr verständnisvoll und sagt nur, dass Neugierde keine Sünde ist. Und dann erklärt er Harry noch kurz das Denkarium.
Genau, und dabei erscheint ja irgendwie so Harrys Gesicht im Denkarium, und das verwandelt sich dann aber zu Snape, der Dumbledore erzählt, dass sein dunkles Mal zurückkommt, genau wie das von Karkaroff. Ich glaube, das bedeutet für Dumbledore so ein bisschen, dass Karkaroff aus seinem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen wurde, weil wenn er jetzt flieht, also es macht ja keinen Sinn, und
ja.
Ne, also es schließt sich irgendwie aus. Harry erzählt dann ja von seinem Albtraum und den Narbenschmerzen. Und er fragt Dumbledore dann auch, wieso seine Narbe überhaupt schmerzt. Und Dumbledore lügt jetzt nicht direkt, aber ich finde, er sagt auch nicht die volle Wahrheit, wie so oft, weil er erklärt, dass durch den Fluch diese besondere Bindung zustande kam zwischen Harry und Voldemort und deswegen die Narbe halt wehtut, wenn Voldemort irgendwie in der Nähe ist oder er starke Gefühle hat wie Hass oder so. Aber er sagt jetzt ja nichts von dieser Horcrux-Geschichte. Offenbar ist er immer noch der Meinung, dass Harry zu jung ist. Oder er ist sich halt selber in dem Moment noch gar nicht sicher, dass Harry auch ein Horcrux sein kann.
Genau, da könnte man ja glauben. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Dumbledore in dem Moment ehrlich gewesen wäre, dass es ein bisschen viel für Harry gewesen wäre, auch in Angesicht der Tatsache, dass ja noch eine dritte Aufgabe aussteht. Und Dumbledore ja auch noch immer noch auf der Hut ist, weil er ja immer noch nicht herausgefunden hat, wer sich ins Schloss geschlichen hat.
Ja. Und ich glaube, durch diesen Traum von Harry kann Dumbledore Wurmschwanz auch noch ausschließen, weil das wäre jetzt vielleicht auch noch jemand gewesen, wo er gesagt hätte, okay, er dachte, der ist tot, ist wieder da, er ist ein treuer Diener, der kann ja für Voldemort Sachen machen, aber in dem Traum weiß er, Wurmschwanz muss sich sehr intensiv um Voldemort kümmern, weil der offenbar ja so schwach ist.
Ja, genau.
Also ich habe hier auch wieder den Eindruck, dass Dumbledore Legilimens benutzt, weil er Harry so intensiv anguckt. Mhm. Vielleicht will er noch weitere Informationen irgendwie aus Harry entlocken, die Harry ihm nicht erzählt hat. Aber ich meine, eigentlich ist Harry ja in diesem Schuljahr wirklich sehr transparent und offen mit Dumbledore.
Ja.
Und anders als die Jahre vorher, wo er sich nicht an Dumbledore gewendet hat, wendet er sich ja hier wirklich viel an Dumbledore. Also auch das wenn stimmt. er Narbenschmerzen hat und so. Und was er am Anfang des Schuljahres ja noch gesagt hat, von wegen, wie absurd, sich wegen Narbenschmerzen an Dumbledore zu wenden.
Ja, genau.
Aber hier macht er es dann, ja. Und deswegen habe ich eigentlich den Eindruck, aus Harry wird Dumbledore jetzt hier nicht noch schlauer, weil Harry gibt Dumbledore wirklich alles, was er hat.
Genau. Und für Dumbledore sollte Harry auch gar nicht so der Fokus sein, außer die Sicherheit zu gewährleisten von Harry, weil Harry ja nichts weiß. Er hat keine extra Informationen, und wenn er jetzt Legilimens verwendet hat und vielleicht nochmal so die letzten Erinnerungen vom Traum von Harry nochmal vielleicht irgendwie so rauskitzeln kann, dann weiß er ja auch wirklich alles, was Harry weiß. Und dann kann er das abschließen und müsste sich eigentlich anderen Dingen zuwenden.
Er könnte ja mal bei Snape Legilimens anwenden. Oder
das geht nicht.
Bei Moody.
Ja, bei Moody. Ja,
die können
ja,
sich beide
glaube,
zu gut schützen, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, dass, wobei ich es sehr bemerkenswert finde, wenn Moody Legilimens, also Occlumentic sehr gut kann, während er im falschen Körper ist. Das ist natürlich auch nochmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du im mit Vielsafttrank bist, dass du da die gleichen genau die gleichen Fähigkeiten hast. Hundertprozentig noch höher, also du musst noch ein krasserer Zauberer sein, um dein Level zu halten, während du im Vielsafttrank bist.
Ich glaube, das ist gar nicht nötig, weil Dumbledore weiß, dass Moody super gut Occlumentic beherrscht und niemals jemanden in seinen Kopf reinlassen würde. Warum sollte er es jetzt probieren? Nur weil Moody alt geworden ist? I doubt it. Dumbledore probiert es hier gar nicht, weil er weiß, klappt eh nicht.
Ja, und er weiß ja auch, dass Moody zunehmend paranoid wird, sodass man davon ausgehen kann, dass Moody sich eh permanent schützt und die Mauer niemals runterfährt. Und bei Snape, ganz ehrlich, er wird auch nicht in Snapes Kopf kommen. Müsste er nicht dann da ansetzen und sich denken, wo komme ich am schwersten rein? Ist das nicht das, was am wichtigsten wäre, da reinzugucken und das am verdächtigsten dann ist?
Er hätte ja auch mal bei Crouch Senior reingucken können.
Ja, oder hätte der nicht auch mal nochmal bei Karkaroff genau nachgucken können oder so? Als ob Karkaroff richtig gut Occlumentic kann.
Ja, ich weiß, vielleicht hat er das auch gemacht, aber irgendwie nicht, er ist nicht an die Informationen gekommen, weil er nicht nach den richtigen gesucht hat womöglich. Und als er auf den Trichter kam mit Crouch Sohn, war Crouch ja schon lange nicht mehr für Occlumentic erreichbar. Für Legilimens, meine ich.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht so einfach tatsächlich. Es ist kompliziert in diesem Schule.
Harry fragt Dumbledore ja auch noch nach Nevilles Eltern, die ja im Denkarium in einer Erinnerung thematisiert wurden. Und Dumbledore erklärt, was mit ihnen passiert ist. Aber er bittet ihn auch, dieses Geheimnis für sich zu behalten.
Außerdem kommt Harry dann auch noch auf Snape zu sprechen. Und da setzt Dumbledore dann ja auch eine Grenze und möchte nicht mit Harry darüber sprechen, ob Snape Todesser ist oder nicht oder doch und in welcher Verbindung das alles ist.
Ja, oder beziehungsweise warum er ihm noch vertraut.
Ja. Ich finde, es geht auch Harry jetzt nichts an.
Nee, er wimmelt Harry wirklich richtig ab und dann weiß Harry auch so, it's over.
Ah ja, ja genau.
Was ich interessant finde, ist, dass zur dritten Aufgabe Dumbledore Snape komplett raushält. Ja, es gibt ja diese Patrouille ums Labyrinth. Und das machen, jetzt halte ich fest, Flitwick, Minnie und Moody, okay, I'm fine, und Hagrid. Was bitte
und?
Soll denn Hagrid von außen machen? Die Akromantula mit bloßen Händen aufhalten oder was?
Nee, der kontrolliert die knallrümpfigen Kröter.
Ja, naja, jedenfalls wird Snape nicht dafür genutzt. Das finde ich schon auffällig.
Ja, vielleicht sind die einfach pissig aufeinander in diesem Schuljahr.
Dumbledore wirkt Snape richtig einen rein. Wirklich.
Ja.
Also Snape ist, wenn der nicht gekränkt ist, dann heiße ich Bibi Blocksberg.
Hi, Bibi.
Du willst mir also sagen, Snape ist nicht gekränkt?
Doch, doch. Es ist beides. Also solche Fäden hat Dumbledore ja normalerweise nicht, ne? Der ist eigentlich was das angeht,
der
ist so eigentlich gar nicht so.
Auch irgendwie.
Ja, aber nur bei Snape, weil normalerweise ist er jetzt nicht zwingend nachtragend.
Nee, ich finde das ganz verrückt bei denen dieses Schuljahr.
Und irgendwie, vielleicht sind die zu nah vorher gewesen. Und dieser Bruch im dritten Schuljahr von Harry, also im Jahr davor, war einfach zu krass. Und jetzt müssen die mal einmal wieder recovern.
Ja, auf jeden Fall.
Ne, vielleicht hat auch Snape vorher ein paar Türen zugemacht und Dumbledore sagt jetzt, ja, wenn du mir so kommst, nee, machen wir nicht. Weil Snape spielt ja in diesem ganzen Schuljahr kaum eine Rolle.
Immerhin hat aber Snape ja von dem dunklen Mal erzählt und von Karkaroffs Gefühlen dazu und dass er fliehen will und so. Das finde ich ja schon mal, da hat er ja schon mal irgendwie ist so über seinen Schatten gesprungen, weil er sich so dachte,
aber
das ist wirklich eine Information, die braucht
er ja auch. Ja, ja, aber das ist ja auch recht spät schon im Schuljahr. Ne, ist ja jetzt nicht so.
Ja, das ist so im Weihnachtsball rum, ne? Da ist, glaube ich.
Genau. Ja, okay. Naja, so spät ist es noch nicht, weil die sind noch nicht so lange da.
Ja, also ich finde es bemerkenswert mit den beiden. Wie so kleine Streithähne.
Ja, total. Jedenfalls steht dann ja die dritte Aufgabe bevor. Und natürlich ist er da auch anwesend. Und mit wenigen Worten kündigt er dann an, dass es auch bald losgeht. Und dann lässt er das ja alles jemand anders machen. Also er ist ja dann auch raus. Weiß nicht, ob
er
dann
ist raus.
Zuguckt.
Er ist Zuschauer. Nee, ich glaube, ich meine, Dumbledore wird ja wohl wissen, dass jetzt noch irgendwas passieren wird, oder? Sind wir uns einig? Weil ich meine...
Das weiß ich nicht.
Er hat doch die ganze Zeit das Gefühl, es ist ja quasi wie, als würdest du auf irgendein Gewitter warten und es kommt und kommt nicht, aber es liegt in der Luft.
Meinst du, der ist... Ja. Ist der gestresst? Ja, ist
der gestresst? Steht unter Strom, der denkt so, irgendwas passiert hier noch. Und ich glaube ja auch nach wie vor, dass Dumbledore bis zum Schluss nur eine Vermutung hat, dass Junior in Hogwarts sein muss, aber er eben nicht weiß, als wen er sich tarnt. Und er erkennt das dann ja auch erst, als Moody Harry nach der Aufgabe wegbringt, denn das würde der echte Moody niemals tun. Ja. Dumbledore versucht ja, Harry erstmal von Cedrics Leiche zu lösen, während alle auf ihn einreden, aber natürlich muss er sich jetzt um Amos Diggory kümmern und er will aber Harry eigentlich in seiner Nähe wissen. Aber Moody nimmt ihn dann einfach mit und behauptet, er bringt ihn in den Krankenflügel. Da ist Dumbledore natürlich sofort klar, das ist nicht Moody, weil Moody würde das niemals machen. Und er kann mit Snape tatsächlich hier an dieser Stelle und Minnie rechtzeitig zu Hilfe kommen, kurz bevor Fake Moody Harry töten kann. Und dann versteht ja Harry auch, wieso sich alle vor Dumbledore so fürchten. Denn er hat einen schrecklichen Ausdruck auf dem Gesicht, einfach nur so kalte Wut. Und er strahlt auch absolute Macht aus, die sich fast wie Hitze anfühlt.
Ich habe jetzt gerade daran gedacht, an diesen Kampf im Ministerium, aber das ist ja erst nächstes Jahr. Das heißt, es ist ja tatsächlich das erste Mal, dass Harry Dumbledore in dieser Form sieht.
Ja.
Also in dieser Form des Kämpferischen und
ja, genau. so dieser mächtig. Macht.
Genau. Ist so ein bisschen subtiler, weil man hat das nicht im Kopf.
Ja, das ist auch das erste Mal, dass wir als Leser das sehen.
Aber als Filmegucker, diesen Moment im Film kann man nicht so...
Nee.
Es ist also halt sehr hektisch.
Film. Nee.
Und du hast nicht das Gefühl, dass... Also durch Harrys Augen erkennen wir halt jetzt diesen krassen Unterschied. Weil das ganze Buch über ist Dumbledore super ruhig, gar nicht impulsiv. Er lächelt fast die ganze Zeit irgendwen immer an, in jeder Situation. Erstmal lächelt er und dann erklärt er irgendwas oder so, ne? Aber jetzt hier... Diese Art von Wut und diese ganzen, also Dumbledore hat ja auch Gefühle, ist halt schon krass. Und vor allem dieses, dass er so nach Macht aussieht, das hatten wir vorher noch nicht.
Ich finde ja, Film Dumbledore hat in diesem Teil sowieso verkackt wegen dieser, hast du deinen Namen in den Feuerkelch geworfen? Und in Harry quasi erwürgt dabei. Ja. Also seitdem hat Dumbledore für mich keine Glaubwürdigkeit mehr in diesem Film. Und wie du schon gesagt hast, das geht in diesem Film so schnell, diese Szene, dass man von Dumbledores Macht und Wut irgendwie nicht so viel mitbekommt. Und ich finde es halt krass, weil im Buch gab es sowas halt nie und Dumbledore war immer berühmt berüchtigt dafür, dass er ja so krass mächtig ist und so. Aber er war für uns als Leser immer nur der witzige und gutmütige und super intelligente Schulleiter.
Genau.
Ja, ist schon krass.
Naja, und McGonagall will Harry ja dann eigentlich in den Krankenflügel bringen, was ja auch erstmal naheliegend ist. Dumbledore verbietet das aber. Er möchte nämlich, dass Harry noch bleibt, weil er verstehen soll, was da alles geschehen ist zuvor. Weil ich glaube, für Dumbledore hat sich das jetzt alles sehr deutlich zusammengesetzt, weil wie du ja vorher schon gesagt hast, hatte er ja die ganze Zeit eine Vermutung, die ist jetzt bestätigt worden. Und ich denke, dass so alle Teile, die noch gefehlt haben, so Schritt für Schritt jetzt in Dumbledore auch zusammengekommen sind.
Und hier ist ja auch ganz klar deutlich, warum er schon vorher Junior im Verdacht haben muss, weil er lässt jetzt Snape Winky holen, obwohl sich Moody noch nicht verwandelt hat. Und warum sollte er Winky holen, wenn er nicht weiß, dass da Junior ist?
Ja, genau. Ja, das macht
tatsächlich. Im Zweifel vermutet er sonst noch Barty Crouch Senior, ja, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Nee.
Hat jetzt irgendwie keinen Hand und Fuß. Also ich glaube eher, dass er Junior vermutet und deswegen direkt schon Winky holen lässt, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Und wir als Leser haben natürlich jetzt erstmal wieder den Eindruck, oh krass, der weiß ja schon alles oder der wusste es die ganze Zeit über, so wie das Lockhart ein Hochstapler ist oder so. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube wirklich, dass es nur so eine Ahnung war, aber dass er niemals Moody im Verdacht hatte.
Nee, denke ich auch nicht bis zum letzten Schluss.
Aber als Leser, finde ich, hat man hier schon den Eindruck, ach krass, der wusste das ja wieder alles.
Ja, weil Dumbledore das immer so ganz überzeugt
Genau, der rüberbringt. Verkauft sich gut. Ja,
genau, weil er ja auch, dass er dann auch Er möchte, dass Harry versteht. Das heißt, wir gehen davon aus, Dumbledore weiß alles und er genau, möchte er jetzt das nur, dass Harry das verstanden. Auch versteht. Dass Harry quasi die ersten Schritte geht, um das auch zu verarbeiten. Das sagt er ja auch so, das Erlebte muss verarbeitet werden. Und deshalb hält er das ja auch für notwendig, dass Harry erfährt, wer ihn da so manipuliert hat und wie es zu diesen Qualen gekommen ist. Und da haben wir natürlich den Eindruck, ja gut, wenn er das alles weiß, ne, dann müssen wir es jetzt, muss Harry das alles lernen. Aber ich denke auch, dass jetzt auch in dem Gespräch für Dumbledore das alles nochmal bestätigt wird.
Ja,
auf ist ja auch
Fall.
Das erste Mal, dass er das laut ausspricht. Davor war das genau. Ja alles nur für ihn in seinem Kopf.
Ich finde, das merkt man ja auch an den Fragen, die er gleich stellt, weil er natürlich die richtigen Fragen stellt. Das deutet ja schon darauf hin, dass er weiß, wonach er suchen muss. Genau. Aber bedeutet auch, dass vieles ihm hier nicht klar ist. Ne? Also er lässt ja erstmal den Moody aus dem Koffer, beziehungsweise rettet den so ein bisschen und findet dann ja auch den Vielsafttrank. Und dann warten sie eben, bis Junior sich verwandelt hat. Und dann bekommt er ja noch das Veritaserum von Snape. Und Dumbledore fragt ja irgendwie, wie er aus Azkaban entkommen ist, was sein Vater zum Schutz gemacht hat, wer ihn möglicherweise entdeckt haben könnte, was sich bei der Quidditch-Weltmeisterschaft ereignet hat und dann, was Voldemorts Plan genau war. Und das sind ja schon richtig gute Fragen. Auch alleine, dass er hier schon herausfindet, dass Bertha Jorkins was damit zu tun hat. Das sind ja vielleicht Dinge, die hätte jeder andere irgendwie außer Acht gelassen. Aber Dumbledore denkt eben hier auch an die kleinen Details. Und die sind ja auch wichtig, diese Details.
Total. Ist natürlich trotzdem krass, dass Harry das jetzt alles mitbekommt.
Mhm.
Weil, obwohl es die Wahrheit ist, ist es natürlich super schwierig. Keiner war in einer so traumatischen Situation wie Harry in diesem Moment, weil Voldemort ist ja zurückgekehrt. Da hat ja auch Dumbledore von Anfang an gar keine Zweifel.
Ja, und ich finde ganz kurz, dass es ja ganz auffällig ist, weil Dumbledore sagt am Anfang so, und da mag ja auch was Wahres dran sein, so von wegen, ja Harry, du kannst jetzt nicht in Krankenflügel und schlafen, weil du musst erst verstehen und das ist schlimm, aber du musst jetzt hier noch einmal durch. Aber ich glaube, dass Dumbledore eigentlich auch ein bisschen egoistisch hier handelt, weil er ja selber noch die fehlenden Puzzleteile braucht, um zu verstehen. Also nicht nur Harry muss verstehen, sondern auch Dumbledore. Und Moody kann er auch ohne Harry befragen, ja. Aber er muss ja auch noch Harrys Geschichte hören. Und dafür braucht er eben Harry, bevor dieser in einen Schlaf fällt und Dinge anfängt zu verdrängen oder zu vergessen.
Ja, genau. Ja, total. Das glaube ich nämlich auch. Aber dass er das so nicht sagt, ist natürlich klar.
Ja, klar.
Das macht es natürlich nicht besser. Und vielleicht hat er da auch einen Punkt. Ne? Es ist ja auch bei anderen Dingen im Leben, Sachen, die man sich wirklich dringend merken soll, soll man ja eigentlich immer in so Stichpunkten und so wie so ein kleines schriftliches Gedankentagebuch kurz aufschreiben. Weil das sonst tatsächlich weg ist. Und gerade in solchen traumatischen Situationen ist Verdrängung ja ein Riesenthema.
Ja, auf jeden Fall.
Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist diese Unterhaltung doch schon sehr lang und sehr detailliert. Und Harry muss dabei sitzen mit dem Wissen, dass Voldemort zurück ist.
Ja, weil es ist ja auch alles doppelt schwierig für Harry, weil er hat das jetzt ja gerade aus dem Mund von Junior alles schon gehört, ja, und jetzt sind sie ja in Dumbledores Büro und Dumbledore erzählt dort Sirius ja auch nochmal alles, was passiert ist. Ja. Das heißt, Harry durchkaut das dann ja nochmal und dann muss er eben seine eigene Geschichte noch erzählen, was auf dem Friedhof passiert ist. Und obwohl Sirius das auch gerne lieber verschieben würde, lässt Dumbledore das ja, wie gesagt, nicht zu. Und er hört Harry dann auch eigentlich recht still zu, bis Harry erzählt, dass Wurmschwanz seinen Arm aufgeschnitten hat, um das Blut eben für den Trank zu benutzen, für Voldemort. Und da sieht Harry ja so etwas wie Triumph in Dumbledores Blick. Und das hat mich wirklich sehr, sehr lange sehr verwirrt. Also du musst dir vorstellen, es ist Buch 4. Ja? Ich habe das in meiner Ausgabe von vom Feuerkelch quasi 100-mal markiert, weil ich mir so dachte, what is happening here? Warum hat er Triumph in den Augen? Es hat für mich keinen Sinn gemacht und ich habe es erst im 7. Buch verstanden. Das heißt, ich musste 3 Bücher lang mit dem Gedanken leben, dass Dumbledore hier richtig weird handelt. Und das fand ich immer, das hat mich sehr lange sehr beschäftigt.
Interessant. Mich nicht, weil ich die Filme vorher gesehen habe.
Ja, weil der Triumph bedeutet ja eigentlich nur, dass Dumbledore ja so ein bisschen froh ist, dass Voldemort hier diesen Schutz von Lily quasi dadurch zerstört hat und Harrys Blut in sich aufgenommen hat, weil er dadurch Harry ja an die Welt der Lebenden bindet. Und Voldemort hat quasi damit selber dafür gesorgt, dass er Harry nicht umbringen kann, weil er, dadurch, dass er das Blut auch noch in sich hat mit diesem Schutz, dass er Harry immer wieder zurückholt quasi. Und deswegen ist Dumbledore hier so glücklich, weil er diese Vermutung hat, dass Voldemort eben gar nicht richtig dazu in der Lage ist, Harry zu töten. Und das habe ich natürlich damals nicht gecheckt. Wie auch.
Ist aber auch, also man muss auch ein bisschen sehr mitdenken und sehr into sein und das verstehen. Und
ja, natürlich.
Wir haben, glaube ich, aber noch, wir haben noch nicht alle Informationen als Leser. Ist natürlich auch krass, dass J.K. da schon so einen Hint einbaut. Vielleicht war es ihr da auch noch gar nicht hundertprozentig sicher, dachte sich aber vielleicht, da kommt noch was in die Richtung, ich schreib's mal rein. Und wenn das doch nicht in die Richtung geht, dann ist Dumbledore einfach ein bisschen verwirrt. Ne? Das kann natürlich auch sein.
Ja, irgendeine Lösung hätte sie so oder so dafür gefunden, klar. Ich finde es auf jeden Fall krass, weil das ist wirklich schon wieder so ein kleiner Hint zu was auch immer, ist mir auch egal, aber es ist ein Hint zu etwas, was noch passiert. Und das ist wirklich vom 4. bis zum 7., das ist schon krass, muss man einfach sagen.
Weil ja eigentlich auch, also den Triumph, den man dann in seinen Augen sehen kann, ja auch so ein bisschen gegensätzlich zu dem ist, was er ja eigentlich vorher ist. Ist ja auch eher besorgt und gestresst. Ja.
Ja, das ist ja die einzige Regung, die er hier zeigt.
Also eine Veränderung halt, ne? Genau.
Ja, genau.
Ja. Dumbledore erklärt Harry dann ja auch noch Priori Incantatem, weil Harry natürlich dazu Fragen hat, weil er seine Eltern gesehen hat. Und da dachte ich mir auch nochmal in dem Moment, abseits von Priori Incantatem, dass es für Harry ja wirklich schlimm sein muss, seine Eltern da gesehen zu haben. Es kam ja auch total unerwartet in dieser Situation. Ist ja nichts, was alltäglich ist. Es ist kein Zauber, den sie in der Schule kennenlernen. Für Harry muss das ja also nochmal ganz anders schlimm sein, als alles, was ihm vorher passiert ist. Und ich finde, das wäre auch was gewesen, was Dumbledore nochmal in einer ruhigen Minute hätte erklären können. Weiß nicht, ob Harry in dieser Sekunde diese Art von Realität gebraucht hätte. Weil Harry ist mit diesen ganzen Wahrheiten schon konfrontiert worden. Ich find's sehr hart.
Vielleicht rechtfertigt er das hier so von wegen, ja, nicht, dass Harry sich Hoffnungen macht oder so. Und deswegen muss er das sofort klären, was das bedeutet.
Ja, klar. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Aber es ist, ich finde es viel. Und zumal Sirius da vorher schon gesagt hat, so, der kann hier nochmal schlafen und Dumbledore ja darauf besteht, nee, ich kann den jetzt nicht in den Schlaf setzen, das geht nicht, ich muss das erst noch klären. Und da denke ich mir, manchmal ist Dumbledore einfach auch sehr ehrgeizig und möchte das alles jetzt geklärt haben in diesem Moment.
Ja, vor allem, weil dann ja auch noch zusätzliche Informationen auf Harry zukommen. Erstmal Priori Incantatem, das mit diesem Echo seiner Eltern und dann ja aber auch noch, dass sein Zauberstab und der von Voldemort ja Brüder sind wegen Fawkes Feder. Und das sind alles so Informationen, die sind ja auch für seine Zukunft enorm wichtig. Und das wird hier mir immer so eben im Nebensatz so erwähnt. Das finde ich schon krass.
Und man muss auch dazu sagen, das ist das erste und letzte Gespräch über diese Situation. Dumbledore wird danach nicht nochmal detailliert mit ihm Dinge durchgehen. Es ist jetzt auch nicht so, als würde Harry da ständig Fragen stellen. Wobei doch, im 5. hat Harry sehr viele Fragen, aber Dumbledore ignoriert ihn so. Das heißt, es ist das letzte Mal, dass die beiden für eine richtig lange Zeit so eine richtig gute Unterhaltung führen, in der Harrys Fragen hätten beantworten können. Und in diesem Moment werden eigentlich nur Dumbledores Fragen beantwortet. Da geht es auch gar nicht so doll um Harry.
Ja, weil Harry hat überhaupt gar, also dass er überhaupt diese zwei Fragen woher soll stellt, das denn? Gefühlt, ja. Also der hat doch gar keinen Kopf, der ist da ja völlig fix und fertig, ja.
Genau.
Na. Ja, und Dumbledore lobt dann Harry für seine Tapferkeit und sagt von wegen so, ja, hätte kaum jemand sonst so gemacht wie du und ganz toll. Ja, was will denn Harry damit? Der hat gerade einen Mitschüler sterben sehen, der hat seine Eltern da als Geister gesehen, der hat gesehen, wie Voldemort zurückkehrt, der hat Schmerzen, der hat ein kaputtes Bein, der hat einen aufgerissenen Arm, der hat Narbenschmerzen des Todes. Bringt ihm jetzt ja irgendwie auch nicht mehr viel.
Nee, und weißt du, die Befragung ist ja dann beendet und er bringt Harry dann ja in den Krankenflügel. Mhm. Und dann sagt er ja noch zu Molly, ja, also der Junge braucht jetzt Ruhe, Schlaf und eine medizinische Versorgung. Wo ich mir denke, Entschuldigung, das war auch schon vor 2 Stunden so. Ja, das ist jetzt, und Molly ist, glaube ich, nicht das größte Problem. Ja, das ist hier wie eine Mutterfigur.
Er sagt so, ja, stellt mal keine Fragen. Und ich denke mir so, Bro, du hast gerade Fragen gestellt.
Vor allen Dingen, ich dachte mir so, ja, gut, Grenzen zu setzen, finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, aber ich finde, ist am falschen Ende.
Ja, nee, bisschen ist, Doppelmoral, ist aber ja, ja, Harry braucht natürlich jetzt wirklich die Ruhe und er ist ja auch sehr dankbar dafür, dass er das sagt. Dumbledore erlaubt ja Sirius auch noch bei ihm zu bleiben im Krankenflügel.
Als Hund, ne?
Ja, ja, genau, als Hund erstmal. Und dann geht Dumbledore erstmal, das finde ich auch wild, weil er hatte vorher zu Snape gesagt, hol mal Fudge, der soll Crouch, also Junior, befragen. Mhm. Und in einer halben Stunde kann er mich im Krankenflügel treffen. Das heißt, Fudge kommt in den Krankenflügel, weil das wurde ihm so ausgerichtet. Aber da ist kein Dumbledore. Warum ist Dumbledore gegangen?
Weil er verwirrt ist.
Ja, alter und dann Mann. Kommt ja dieses Tobabo von wegen, ja, die Dementoren haben Junior geküsst und so. Und alle sind so aufgelöst und das bekommt Dumbledore ja offenbar irgendwie mit und er kommt dann wieder zurück. Also, ich weiß ich auch nicht.
Vielleicht hat er nach seiner Nachttopfsammlung mal kurz geguckt.
Ja, alle sind verwirrt. Er musste vielleicht auch mal kurz für kleine Dumbledores.
Ja, vielleicht.
Ja, Fudge hat auf jeden Fall hier eine gute Gelegenheit, die Wahrheit, dass Voldemort zurück ist, zu unterdrücken und Dumbledore nicht zu glauben, weil er jetzt eben keine Zeugen mehr hat. Aber Dumbledore bestätigt nochmal, dass er Harry voll und ganz glaubt und dass er auch denkt, dass Harry gesund ist, was Fudge natürlich nicht glaubt. Ich finde es auch wild, dass diese Unterhaltung hier vor Harry stattfindet. Ja, ich meine, der liegt da. Als ob er nicht da wäre. Haben wir nicht gerade noch gesagt, der braucht Ruhe? Nee, das ist jetzt hier auch, anstatt dass man sagt, Fudge, hier liegt der, können wir das irgendwie in meinem Büro klären? Nein, es wird hier alles vor Harry nochmal besprochen.
Und das sind ja nicht ganz unerhebliche Informationen, ne?
Das nee, ist das ja schon ist krass, auch noch mal was er krass hier sagt. Ja, er gibt ja Fudge hier die Tipps, was er jetzt tun sollte, nämlich zum Beispiel die Dementoren abziehen, Gesandte zu den Riesen schicken und als Fudge sich dann weigert, wirft Dumbledore ihm vor, dass er mit Blindheit versehen ist und geblendet von seinem Ehrgeiz ist und dann verkündet er, dass wenn Fudge nichts unternehmen wird, dass sich ihre Wege hier trennen werden. So, es ist hier wirklich, das ist ja auch für Harry hier maßgeblich entscheidend, ja, im Schuljahr davor war Fudge ja noch ganz lange für ihn
ganz nett.
Ganz nett, ein Mensch, der sich gut um ihn gekümmert hat, der sehr um sein Wohl besorgt war. Und jetzt kriegt er hier so einen um die Ohren gewischt und plötzlich heißt es ja, okay, wenn du jetzt nicht zu den Riesen jemanden schickst, dann sind wir verloren. Und Harry denkt sich so, what the fuck ist jetzt mit einem Riesen hier los, ja? Es kommt hier eins nach dem anderen. Der Junge kommt einfach nicht, der kann seinen Kopf nicht abschalten.
Nee. Aber jetzt weiß Dumbledore auf jeden Fall, dass er sich aufs Ministerium nicht mehr verlassen kann.
Ja, auf jeden Fall. Das wusste er, glaube ich, schon vorher, aber er war jetzt bereit, den Schlussstrich zu ziehen, weil Fudge den letzten Strohhalm nicht angenommen hat.
Nee.
Als Fudge verschwindet, wendet Dumbledore sich dann an Molly, weil er braucht natürlich jetzt ihre Unterstützung. Und Bill bietet auch direkt an, Arthur Bescheid zu geben. Und Dumbledore schickt dann Minnie los, Hagrid und Madame Maxime zu holen für den Auftrag, die Riesen zu suchen. Und Poppy soll sich dann um Winky kümmern. Und dann hat er jetzt nur noch Harrys engsten Kern beisammen. Molly, Ron, Hermine und Sirius als Hund natürlich und Snape. Und dann lässt Dumbledore Sirius sich vor Snape und Molly verwandeln. Wahrscheinlich will er irgendwie auch prüfen, ob Snape seine Wut beiseite legen kann, um für das Richtige zu kämpfen. Und er betont ja auch beiden nochmal, dass er ihnen beiden auch vertraut. Und das ist ja vielleicht das, was Snape hören will, was ihn dieses Jahr so hat zweifeln lassen. Und so ist das Verhältnis zwischen Dumbledore und Snape ja doch wieder etwas gerettet. Ich glaube, auch nach dem Schuljahr vorher hatte er eben das Gefühl, dass Dumbledore ihm nicht mehr so wirklich vertraut und ihm kein Gehör schenkt. Und das ist jetzt ja vielleicht schon nochmal ein Beweis, dass Dumbledore es aber ernst meint und Snape jetzt wieder sein enger Vertrauter ist und er ihn in dieses Geheimnis einweiht. Und ja, sie kämpfen jetzt definitiv auf einer Seite. Und dann schickt Dumbledore Sirius los, damit dieser den Orden zusammentrommelt. Dabei hatte er Harry versprochen, dass Sirius im Krankenflügel bleiben darf. Ich finde das unfair. Ja. Dieser arme Junge kriegt ja wirklich nichts mehr hier.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass Sirius auch viel mehr auf Harry aufpassen möchte, als irgendwo rumzustiefeln und irgendwen davon zu überzeugen. Und diese Geschichte, die ja gerade auch erst passiert ist, die auch erstmal verarbeitet werden muss, dann sofort überall kundzutun. Also ich glaube, da bedarf es auch einer größeren Strategie, Ordensmitglieder auszubuddeln, denen du noch vertrauen kannst. Du kannst ja nicht einfach loslaufen und sagen, hallo, Voldemort ist wieder da, machst du mit?
Ja, ja, genau. Ne? Ja, also er nennt natürlich schon ein paar Namen, an die Sirius sich wenden soll, aber trotzdem, und ich denke mir dann auch, das ganze Schuljahr haben sich Harry und Sirius ja kaum gesehen. Die hatten ein bisschen Briefkontakt, die haben sich irgendwie im Feuer mal gesehen und dann haben sie sich da einmal in Hogsmeade getroffen oder vielleicht zweimal, ja. Weil Sirius ist auf der Flucht. die haben gar nicht die Option. Und jetzt wird das so gesagt, ja, okay, Sirius sagt dann so, ja, okay, ciao, Harry, wir sehen uns dann irgendwann mal bald wieder. Aber es ist ja, das ist für Harry ganz schlimm, dass sie jetzt wieder seine Vaterfigur, sein Vaterersatz ihm jetzt wieder genommen wird in so einer Situation, wo es ihm wirklich schlecht geht und er nicht mal weiß, ja, okay, ich sehe ihn ja in 2 Wochen wieder. Weil das weiß Harry ja nicht. Er weiß nicht, wann er Sirius wiedersehen wird. Das nächste Trauma quasi.
Und in welchem Zustand sie sind, ne? Also Sirius und aber auch Harry. Also es ist auf jeden Fall schwierig. Keine Ahnung, was Dumbledore da wieder entscheidet.
Ja. Ja, und dann erlaubt sich Dumbledore noch den nächsten Schnapper. Ich meine, das sind Dinge, die müssen getan werden, aber trotzdem schlimm, weil er schickt dann Snape auch los. Und Dumbledore muss auch gar nicht viele Wörter benutzen, sondern er sagt nur, ne, Snape, du hast ja auch noch deinen Auftrag, weil jetzt ist Snape plötzlich wieder gut genug. Snape muss nämlich dann ja zu Voldemort und ihn dann mal eben von seiner Treue überzeugen. Er hat dann auch irgendwie so ein Funkeln in den Augen und Harry denkt so, was passiert da gerade, worüber reden die?
Funkelt der hier so?
Und Dumbledore wünscht ihm dann noch so viel Erfolg, wo ich mir so denke, Junge, du schickst diesen Mann gerade zu dieser schwersten Aufgabe überhaupt. Ja, ich würde mal behaupten, das ist noch schwieriger, als zu den Riesen zu gehen.
Ja.
Und dann wird hier bei ihm gesagt, ja, viel Erfolg, ne? Wir sehen uns.
Machst du schon gut. Bis
ja,
dann.
Ja, genau. Kein Briefing, kein nichts. Es ist so, du weißt schon, was du tust. Ich meine, Snape, klar, er muss das machen. Das ist sein Schicksal jetzt irgendwie geworden. Und er weiß ja auch wirklich, was er tut. Aber ich finde es doch ganz schön hart.
Ja, es ist halt alles viel. Und man muss auch dazu sagen, dass Harry auch immer noch nicht schläft. Das ist auch ganz klar.
Ja, nee, natürlich nicht.
Er ist immer noch hellwach. Seit
das muss alles vor Stunden. Harry geklärt werden, damit Harry auch weiß, was vor sich geht.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sein. Ich glaube, man hätte das auch um einen Tag verschieben können.
Natürlich.
Dass man vielleicht Snape trotzdem losschickt, das macht wahrscheinlich Sinn, weil aufgrund des dunklen Mals, was er jetzt wieder aktiv ist, dass Snape da mit großer Verspätung ankommt, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen unglaubwürdig, ne? Als sehr treuer Diener Voldemorts, macht Sinn, da zeitig anzukommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Snape auch clever genug ist, das selber anzustoßen. Ne? Der ist ja selber in dieser Rolle. Snape weiß ja, was er tut, wie du gerade gesagt hast. So, da bedarf es dann auch wahrscheinlich tatsächlich nicht so viel Briefing. Aber alles andere, auch das mit dem Orden, ich glaube nicht, dass diese eine Nacht oder auch 2 Nächte da jetzt den Braten fett gemacht hat. Weil Voldemort ja nicht innerhalb von 24 Stunden das Ministerium stürzt. Das kann er ja so noch gar nicht.
Nee, nee.
Der muss ja auch erstmal zu Kräften kommen. Das heißt, es ist alles ziemlich krass.
Ja.
Aber das bedeutet ja vielleicht auch einfach, dass Dumbledore, dadurch, dass er auch sehr klar ist, sich vorher schon überlegt hat, je nachdem, wie das jetzt hier ausgeht, müssen die und die Dinge erledigt werden. Und vielleicht hat er dann einfach nur seine Punkte, die er vorher schon hatte, die dann bestätigt worden sind, einfach nur dann als Befehl losgegeben und hat gesagt, du gehst dahin, du machst das, weil ihm vorher schon klar war, irgendwas wird hier passieren und das hat mit Voldemort zu tun und wenn Voldemort zurückkommt, brauchen wir den Orden. Wenn wir brauchen die Riesen. Punkt, Punkt, Punkt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, klar.
Kann natürlich auch sein, dass er einfach im Work-Mode war, jetzt hier der Dumbledore. Am Ende des Schuljahres hält Dumbledore ja dann seine Rede. Er bittet alle, Cedric in Ehren zu halten und sagt dann natürlich auch offen die Wahrheit. Cedric ist von Voldemort ermordet worden. Er erklärt auch, dass das Ministerium diese Wahrheit eigentlich verschweigen möchte. Aber er hält es für falsch zu lügen und Cedrics Tod ebenso zu verharmlosen. Dumbledore hat auch noch lobende Worte für Harry, dass er Cedrics Leichnam wieder zurückgebracht hat und damit große Tapferkeit bewiesen hat. Und er warnt auch alle davor, dass Voldemort eben zurück ist und dass schwere Zeiten auf alle zukommen würden. Und nur mit Zusammenhalt, Vertrauen und Freundschaft kann man das schaffen. Und zum Schluss fordert er noch alle Schüler auf, sich immer an Cedric zu erinnern und besonders dann, wenn sie zwischen dem Richtigen und dem Bequemen wählen müssen.
Ja, ich finde, das ist schon ein wichtiger Hinweis. Ein bisschen kitschig, klar. Das ist jetzt nicht unser liebstes Zitat. Aber schon notwendig.
Ja, und es ist ja zu Ehren eines Schülers und aus dem Anlass des Todes eines Schülers ist ja diese Rede entsprungen. Und da finde ich es total angebracht, das so zu machen. Wir wissen ja auch, dass Teile der Schülerschaft das gar nicht so ernst nehmen, aber die meisten eben schon, weil es auch ernst ist. Und auch wenn die die jetzt noch zweifeln, werden ja diese Rede nicht vergessen. Und diese, also ich finde die, das ist die einprägsamste Rede in den ganzen Büchern.
Ich finde die auch super wichtig.
Total. Aber es gibt keine Rede, die so im Kopf bleibt wie die.
Ja.
Weil die so, klar, die ist emotional verknüpft an den Tod von Cedric. Und man kann sie ja auch aufs sein eigenes Leben übertragen.
Voll.
Wenn es darum geht, Voldemort gibt es nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Wenn schwere Zeiten kommen und man muss zusammenhalten. Ne?
Ja, genau. Ja, oder auch, dass er sich halt dem Ministerium hier widersetzt, weil das Ministerium ja nicht wollte, dass Dumbledore das sagt und er macht es trotzdem. Und er seine Schüler ja damit auch irgendwie ernst nimmt und auch will, dass sie verstehen und auch ihnen zutraut, dass sie verstehen, was passiert ist. Und auch nicht jetzt so tut, ach, ihr seid noch klein, ich schütze euch damit. Das wäre ja genau das Falsche, sondern zu sagen, nur mit der Wahrheit kann man sich ja auch schützen. Und wenn man den Blick vor der Wahrheit versperrt, dann kann ja nichts, kann es ja nur schief gehen eigentlich.
Ja, genau. Außerdem will Dumbledore, dass Harry auch in diesem Sommer wieder bei den Dursleys sein soll. Und damit macht er Harry natürlich jetzt keine Freude.
Wir wissen es ja alle, Voldemorts Pläne sind eigentlich geradezu lächerlich und wahrscheinlich kommt Dumbledore deswegen in diesem Schuljahr auch nicht drauf, was Voldemort geplant hat, weil dieser Plan ja eigentlich wieder völlig absurd ist. Also nicht nur soll Junior sich als Moody ein ganzes Jahr lang unter Dumbledores Nase herumschleichen, obwohl Moody ja quasi Dumbledores Best Friend ist. Er soll dann ja auch noch den Feuerkelch überlisten und Harry ins Turnier schleusen, dann ihm aber helfen, damit er nicht drauf geht. Und er soll ja so lange überleben, dass er die dritte Aufgabe gewinnt. Dann muss er ja auch noch den Pokal als Portschlüssel verwandeln, damit Harry auf dem Friedhof landet. Also wir haben ja schon über viele einfachere Alternativen gesprochen. So, warum gibt er Harry nicht am ersten Tag ein Schulbuch und Harry landet auf dem Friedhof?
Hm.
Weil das eben so komplex ist alles, ist das vielleicht ja auch der Grund, wieso Dumbledore diesmal nicht Voldemort zwei Schritte voraus ist, sondern andersrum, weil sonst sind Voldemorts Pläne ja wirklich immer sehr geradlinig und leicht zu durchschauen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Voldemort ja eigentlich auch immer gerne alles öffentlich macht. Er erzählt ja immer sehr breit von seinen Plänen und gibt immer mit allem an. Und diesmal macht er aber alles heimlich und schickt andere vor. Und das ist etwas, was Dumbledore offenbar auch nicht greifen kann, weil er erwartet es von Voldemort irgendwie pompös und groß. Und das ist ja irgendwie das erste Mal gefühlt, in dem Dumbledore nicht allwissend ist. Und er versucht ja eben nur die ganze Zeit herauszufinden, wer es ist, aber hat den Übeltäter ja eigentlich direkt immer vor seiner Nase. Und es gibt online ein Essay von Josie Kearns, der heißt A Very Bad Year for Albus Dumbledore. Und da geht es um den vierten Teil. Und das trifft den Nagel wohl auf den Kopf, denn es ist wirklich ein sehr schlechtes Jahr für Dumbledore.
Das Schlechteste wohl.
Genau.
Also das wir erleben.
Ja.
Außer in dem Jahr, in dem er stirbt, ist auch nicht so optimal gelaufen.
Das stimmt, aber da weiß er, dass das passieren wird. Also auch da ist er ja wieder so drei gefühlt Schritte, wenn nicht sogar noch mehr, voraus.
Das stimmt wohl, alles vorbereitet.
Diesmal weiß er halt wirklich wenig. Dann war's das. Dann war's das schon von unserer Folge, aber wir haben natürlich noch eine Eulenpost. Und zwar habe ich die bei Spotify gefunden.
Mhm.
Bookgirl schreibt: Ich würde sehr gerne im Fuchsbau wohnen. Ich liebe euren Podcast. Frage für die Eulenpost. In welcher Familie der unantastbaren 28 wärt ihr am liebsten? Ich war letztens auch im Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind und mir hat das sehr gut gefallen. Froschige Grüße.
Danke für die Eulenpost. Das ist ja eine coole Frage. Die hatten wir so noch nie. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich bei den Privets und den Weasleys.
Ja gut, ich würde mal sagen, wir schließen jetzt mal so die Cuties aus, oder? Also Weasleys wäre ja wohl die offensichtliche Antwort, oder?
Ja, deshalb habe ich auch nicht Weasleys als erstes gesagt, sondern Privets, ja. Weil da kommt Molly her, das ist ihr Mädchenname.
Ja.
Sie hat Brüder und das ist auch eine große Familie und die sind alle auch waghalsig und mutig und haben ihr Leben im Kampf gegen Voldemort gelassen und why not?
Ja, auf jeden Fall. Also Privet und Weasley sind auf jeden Fall auch hier die einzig Guten beziehungsweise Shacklebolt, wobei wir aber über die Familie Shacklebolt ja recht wenig wissen. Wir kennen ja nur Kingsley, wobei ich mir das aber eigentlich auch ganz gut vorstelle da in der Familie. Familie Longbottom wäre mir tatsächlich aber schon wieder zu viel Drama. Also nicht nur wegen Nevilles Eltern.
Ja, mit Augusta.
Sondern auch Tante, Onkel und Oma sind ja offenbar alle so ein bisschen verrückt. Deswegen nein, danke.
Das stimmt.
Und ich meine, die ganzen Todesser würde ich jetzt erstmal ausschließen, grundsätzlich. Da möchte ich nicht so gerne leben.
Wir wissen nicht, dass Bulstrode Todesser sind. Wir wissen auch nicht, dass Flint...
Ja, genau.
Wir wissen nicht genau, wer Fawley ist. Da haben wir noch nicht so viel von gehört. Wir wissen nicht, wer Shafiq ist. Haben wir auch noch nicht so viel von gehört. Wir wissen nichts über die, deshalb würde ich jetzt sagen, möchte ich da jetzt nicht anwesend sein. Also ich glaube, ich möchte bei den Privets sein. Ich glaube, ich passe dahin.
Ja, auch ich finde auch Macmillan oder Ollivander.
Ja.
Die sind jetzt keine schlechten Familien, so, aber nee. Also Privet oder Weasley ist, glaube ich, die einzig richtige Antwort hier. Oder würdet ihr was anderes sagen?
Abbott geht vielleicht noch.
Stimmt.
Dann sind wir am Ende.
Genau. Ja, vielen Dank für diese Eulenpost. Nächste Woche gibt es wieder Schokotratsch.
Yay.
Und bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Und ab geht's zu den Outtakes. Ach, ich bin noch gar nicht im Zitatmodus.
Du bist eh krank.
Hast du den Zettel? Nee, das ist eher Voldemort. Warte mal. Sag mir nochmal schnell, wie Dumbledore redet.
Hast du? Nee. So, bla 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 bla.
Ein bisschen heiser, glaube ich.
So, bla 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 bla. Dirty, dirty, dirty. So, bla 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 bla.
Soll ich jetzt einfach mal starten?
Machst du immer.
Machen wir das so?
Ja.
Okay.
So, bla 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 bla.
Im Gegenteil, Dumbledore hat sich ganz.
So, bla 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 bla.
Okay, du hast es so ausführlich. Ich habe dieses alles in zwei Sätzen gesagt.
Ich habe doch gesagt, am Anfang bin ich hoch motiviert und das liegt.
Ich weiß
stark
nicht, wie diese Folge
ist. Aber jedes
soll.
Mal so, Antonia. Jedes ja, Mal ist es so. So, bla 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 bla. Aber wenn ich zu viel quatsche und mich mit Unsinn aufhalte, dann heb einfach kurz. Nein, ich sehe dich manchmal nicht, wenn ich rede. Mach auf dich aufmerksam.
Ja.
Dann kann ich das in meinem Kopf vielleicht zusammenschneiden. So, bla 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 bla. Die kommen ja durch den See quasi.
Nicht nur bla, quasi, bla. Die kommen wirklich durch den See.
Ja, das stimmt. Warte, genau, und bla 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 und an ihrer Stelle bla bla bla. So, bla 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 bla. Später sind sie ja dann auch alle in der großen Halle.
Ja. Nein, Dumbledore hat alleine draußen gewartet.
So. Bla 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 bla. Vorher wird natürlich irgendwie noch gegessen, aber ja, es tut mir leid. Ich überfliege hier schon. So, bla 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 bla.
Dumbledore gibt. Nee, für Dumbledore gibt es. Ja.
So, bla 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 bla.
Senior. Genau, Senior. Junior.
So, bla 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 bla. Hier wird's bei mir dann löchrig. So, bla 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 bla. Weist Hagrid darauf. Nein, er weist So, bla 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 bla.
Ich habe diese Vergangenheitsszenen tutto completo gestrichen.
Ja, ich auch. Weil okay. Ich mir dachte, weißt du, was mein Gedankengang dabei war? Die wissen eh alle, worum es geht.
Ich dachte es mir auch.
So. Bla 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 bla.
Und Dumbledore versucht ja erstmal Harrys. Nein. Harry. Nein.
So. Bla 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 bla.
Jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte.
Ach. Ja, so geht's mir auch.
Was haben wir denn überhaupt gerade gesagt? Ich hab alles vergessen. Egal.
So. Bla 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 bla. Harry. Bla. Okay. So. Bla 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 bla.
Bist du noch da?
Ja, ich höre einfach zu, weil okay. Ich habe, ja. Was soll ich sagen?
Ich dachte, du bist festgefroren.
Nö.